Deutschlandfunk Kultur heute.
Im modernen, im liberalen, im säkularen Verfassungsstaat, in dem wir so leben, da ist Macht glücklicherweise in Recht überführt worden. Da gibt es zum Glück keine außerrechtlichen Herrschaftssubjekte mehr, keine Könige oder Fürsten oder andere. Auf Rechtsstaatlichkeit, auf unabhängige Gerichtsbarkeit vertrauen zu können, das ist ein ungeheures kulturelles Gut. Doch vor dem Recht, da lag die Rache. Und das lässt sich an den antiken Tragödien besonders gut sehen, hören, spüren. Von einer Neufassung der Orestie des Aischylos, da hören wir hier in Kultur heute und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Bevor es aber ins Münsterland geht, da schauen wir in die südbrandenburgische Braunkohlenregion, die mit Strukturwandel zu kämpfen hat. Da gibt es aber einen kulturellen Leuchtturm, die neue Bühne Senftenberg. Und die veranstaltet Festspiele. Intendant Daniel Riss knüpft äußerlich an die Tradition der Glückauffeste an, die sein Vorgänger noch begründet hat. Die neue Bühne wurde von Kritikern der Zeitschrift Theater heute schon zum Theater des Jahres gewählt. Das Thema neue Heimat verbindet unterschiedliche Geschichten. Menschen kommen aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen in die Region, versuchen eine neue Heimat zu finden. Gleichzeitig, naturgemäß, verändert sich damit die alte Heimat. In der Gartenstadt Marga, einer Werksiedlung vom Anfang des letzten Jahrhunderts, spielt das Ganze und Oliver Kranz war beim Auftakt des ersten Festspiels dabei.
Die alte Bergwerksglocke, die Sivan Lachinian am Theatergebäude anbringen ließ, läutet das Festspiel ein. Auf dem Programm stehen das Rechercheprojekt Neue Heimat Senftenberg und die Stücke Gott ist drei Frauen von Miroslava Svolikova und Utopia von Michail Dornenkov.
Ich habe dafür gesorgt, dass du hier bist. Ich kann dafür sorgen, dass du hier noch sehr lange bleibst. Ich mache wieder einen Menschen aus dir.
Ein geheimnisvoller Geschäftsmann redet auf einen Alkoholiker ein, der in einer Entziehungsanstalt auf dem Boden liegt. Ljoscha hatte mal eine Kneipe, eine Frau und einen Sohn, doch dann begann er zu trinken. Der Fremde hat die Kneipe gekauft und bietet Ljoscha an, ihn als Geschäftsführer einzusetzen. Einzige Bedingung, Ljoscha muss die Räume genauso einrichten wie früher und exakt dieselben Getränke anbieten.
Irgend so ein Typ, so ein Wichtiger mit Geld, hat mich gefunden, sagt, mach das Utopia wieder auf. Hey, das ist eine Chance, Nadja, was meinst du, ne?
Ljoscha holt seine Frau und seinen Sohn mit ins Boot. Für alle wird die Kneipe, die ausgerechnet Utopia heißt, zum Rettungsanker. Doch da sich dort auf Geheiß des neuen Chefs nichts ändern darf und ein ziemlich erbärmlicher Zustand eingefroren wird, wird die Kneipe auch eine Belastung. Ein kurzes Aufbegehren gegen den Chef scheitert. Am Ende trinkt Ljoscha wieder, sein Sohn nimmt wieder Drogen und seine Frau flüchtet in die Religion. Das Stück ist eine Gesellschaftsparabel, die vor 3 Jahren in Moskau mit dem Theaterpreis Goldene Maske ausgezeichnet wurde. Heute darf es dort nicht mehr gespielt werden, weil der Autor Michail Dornenkov den Krieg gegen die Ukraine kritisiert hat. Die Regisseurin Katharina Fillers inszeniert es in Senftenberg wie eine Achterbahnfahrt. Dumpfe, schnelle Rhythmen treiben die Handlung voran. Man sieht, wie sich Ljoscha und seine Familie abstrampeln. Sie ziehen sich schrille Glitzerkostüme an, um jung und positiv zu wirken, aber am Ende scheitern sie doch. Ein großer Reiz der Inszenierung ist der Raum. Sie wird in einem ehemaligen Zechenhaus gespielt, in einem kirchenschiffhohen Saal mit gekachelten Wänden.
Utopia, finde ich, passt in diesen Raum fantastisch, weil es darum geht, Vergangenheit wieder heraufzubeschwören. Und wir sind an einem Ort mit einer irren Vergangenheit, nämlich der Bergbau-Vergangenheit dieser Region.
Sagt Daniel Ries, der Intendant der neuen Bühne Senftenberg. Im Zechenhaus haben sich früher die Bergarbeiter umgezogen, gewaschen und außerdem ihre Zeche, also Bezahlung, erhalten.
Es gibt tatsächlich ja Leute, die sind jetzt unser Publikum, die haben da noch gearbeitet. Also die kennen diesen Ort noch als ihren Arbeitsplatz. Er ist aber verloren. Es ist eine verlorene Heimat.
Die jetzt durch das Theater zurückerobert wird. Das Festspiel zieht hinaus in die Stadt. Andere Spielorte sind eine Kirche und eine ehemalige Turnhalle. Das Publikum wird aufgeteilt und sieht erst im zweiten Teil des Abends eine Aufführung gemeinsam. Davor gibt es im Hof der neuen Bühne eine Pause mit Speis und Trank und Live-Musik. Für die Zuschauer eine Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wir waren hinten in der Turnhalle und diese Grundidee, in den einzelnen Zimmern Storys zu erzählen, total cool. absolute Sahne.
Dass es so eine Einmaligkeit hat. Es ist ja kein normaler Theaterbesuch. Es ist was ganz Besonderes halt. Und es ist eine schöne Spielzeiteröffnung.
Diese Feste, die wir auch vorher schon hatten, die sind immer was Besonderes, weil die Aufführungen besonders sind und das Flair hinterher auch.
Also es ist kein Schiller oder kein Goethe. Es ist einfach irgendwas Modernes, was man noch nie gesehen hat. Und das ist das Besondere daran. Und dann natürlich die Festlichkeiten.
Tatsächlich werden beim Spektakel auch Aufführungen besucht, die es sonst in Senftenberg eher schwer haben. Das Festspiel ist ein Publikumsmagnet, auch wenn es kleiner dimensioniert ist als die Glückauffeste zu Sevan Lacinians Zeiten. Damals wurden gut 10 Premieren an einem Abend geboten, heute sind es 4. Doch alle haben unmittelbar mit dem Leben vor Ort zu tun. Im zweiten Teil des Abends wird auf der Hauptbühne eine Adaption des Romans »Übermenschen« von Juli C. geboten. Die Geschichte einer Großstädterin, die während des Corona-Lockdowns aufs Land zieht.
Bevor Dora kam, hatte das Haus lange leer gestanden.
Ja gut, wie lange genau, das sagte der Makler nicht.
Er nannte es ein Schmuckstück mit zahllosen Möglichkeiten.
Was ein anderer Ausdruck für desolater Zustand ist.
Dora ist es egal. Sie hat sofort gespürt, dass das Haus zu ihr passt.
Die Idylle verfliegt, als Dora bemerkt, dass ihr Nachbar ein Neonazi ist und auch die anderen Dorfbewohner scheinen aus dem Klischee-Bilderbuch zu stammen. Vorerst, denn nach und nach ergibt sich ein differenzierteres Bild, das auch die Inszenierung von Elina Finkel mit spielerischer Leichtigkeit vermittelt. Es wird geschickt zwischen Erzählen und direkten Dialogen hin und her gesprungen, Requisiten werden mit Kreide an die Wand gemalt und die verschiedenen Dorfbewohnertypen werden von den Schauspielern derart treffend skizziert, dass es eine Freude ist. Am Ende tosender Applaus. Das erste Festspiel in Senftenberg ist gelungen.
Das sagt Oliver Kranz. Von Senftenberg nun zur Bühne nach Münster. Noch vor der Antigone des Sophokles über die legitimen Ansprüche der Familie, die den legitimen Ansprüchen des Staates gegenüberstehen, da erscheint die Trilogie der Orestides Aischylos. Blutrünstiger geht es darin um Rache. In der antiken Tragödie wird das Töten vererbt. Erst bringt König Agamemnon seine Tochter Iphigenie um, dafür wird er dann von seiner Frau Klytämnestra getötet. Das wiederum kostet sie das Leben durch die Hand des Sohnes Orestes. Regisseurin Elsa Sophia Jach verbindet in ihrer Münsteraner Inszenierung der Orestie das Original nun mit neuen Texten der israelischen Theaterautorin Sivan Ben-Yishai, der Dramatikerin und Künstlerin Miro Svolikova und der Schriftstellerin und Übersetzerin Maren Kames. Und die haben sich mit den Frauenfiguren beschäftigt, die im Original wenig vorkommen, keine Stimme haben. Iphigenie, Kassandra, Elektra. Stefan Keim sah eine ziemlich feministische Lesart der Orestie.
Da steht sie auf der vernebelten Bühne, Iphigenie, die Unerzählte, die Vorgeschichte, das Opfer, mit dem sich Vater Agamemnon günstige Winde für den Krieg gegen Troja erkaufte, die Frau, von der bei Aischylos nur die Rede ist, die aber in der Orestie weder Stimme noch Körper bekommt. Nun ist sie da und erzählt, wie sie als Kind nachts aus dem Bett geholt wurde, um sich Geschichten anzuhören. Geschichten, die der Vater ihr ins Hirn gepflanzt hat.
Ich bin jetzt seit Hunderten von Jahren tot. Und so, zusammengefaltet, auf dem Vlies vor dem riesigen Geschichtenaltar, lauschte ich den Aufnahmen, die mein Vater für mich gesammelt hatte. Ich hörte von den Göttern und Helden meines Vaters, ihren endlosen Kriegen, toten Soldaten der Einsamkeit auf dem Heimweg nach dem Sieg.
Das Dilemma meines Vaters Iphigenie heißt der Text von Sivan Ben-Yishai, einer der angesagtesten Autorinnen derzeit. Sie hat im Mai den Mülheimer Dramatikpreis gewonnen.
Ein Vater hatte einen Vater und sein Vater. Lange Stunden vergingen, bis er daran erinnert wurde, dass ich immer noch da lag, auf dem kleinen Teppich.
Es ist ein starker Anfang der Orestie im Theater Münster. Ein vielschichtiger Text über eine mythologische Gehirnwäsche, den Missbrauch durch Geschichten. Aber auch über das Verblassen der Tradition, eine Mischung aus Wut, Ironie und Ablehnung der Opferrolle. Es ist der erste von 3 Texten, die für die Aufführung entstanden sind. Sie bilden Anfang, Mitte und Ende der Orestie, die in der Übersetzung von Peter Stein gespielt wird. Feministische Perspektivwechsel in einem Stück, das die Keimzelle des europäischen Theaters darstellt. So war es vielleicht gedacht und das wäre spannend gewesen. Das Problem der Münsteraner Inszenierung ist, die Regisseurin Elsa Sophie Jach interessiert sich überhaupt nicht für die alte antike Männertragödie. Das achtköpfige Ensemble verwitzelt und verjuxt die mythische Geschichte um Schuld und Rache, die wieder neue Schuld auslöst. Guck mal, da ist Sandra. Welche Sandra? Ach, Cassandra. Auf diesem überschaubaren Gag-Niveau plappern die SpielerInnen vor sich hin, während das übrige Ensemble im Publikum vergnügt vor sich hin kichert. Oft erinnert die Premiere an die Präsentation einer Schauspielschule. Der Rest des Parketts verfolgt die Aufführung schweigend. Das Bühnenbild von Marlene Lockermann zeigt eine Comic-Antike, instabile Säulen und einen Tempel, dessen Wände effektvoll rauf und runter gefahren werden können. Ein bisschen Queerness darf natürlich auch nicht fehlen. Aegist, der Geliebte von Königin Clytemnestra, ist eine Frau, die Seherin Cassandra wird lange Zeit von einem Mann gespielt. Obwohl ständig vom Krieg die Rede ist, finden sich keine Spuren der aktuellen Geschehnisse in der Aufführung. Nichts tut weh, wenn jemand stirbt, schreit er einmal im Off und plumpst auf die Bühne. Die einzige weiterführende Idee entwickelt die Aufführung im Cassandra-Text von Miroslava Svolikova.
Der Rucksack, den sich die Generationen weiterreichen. Es ist alles drin. Wenn einmal jemand reinschauen mag.
Es gibt nun einige Cassandras. Sie kommen in Begleitung von Kindern auf die Bühne. Es werden immer mehr. Junge Menschen, die breitbeinig und trotzig ins Publikum schauen. Sie verkörpern später die Erinnyen, die Orest nach seinem Muttermord jagen, bis es zu einem Gerichtsprozess in Athen kommt. Pallas Athene befreit Orest von seinem Fluch und setzt dem Kreislauf der Gewalt ein Ende. Das wurde früher als Geburtsstunde der Demokratie interpretiert, ist aber eher die Etablierung einer patriarchalen Herrschaft. Die Erinyen machen dabei nicht mit. Sie lassen sich auch nicht von der Aussicht auf ein Luxusleben kaufen, sondern jagen Orest und das alte weiße Götterpack von der Bühne. Ein bisschen Friday for Future fehlte noch in der Ansammlung modischer Theaterthemen. Was bleibt, ist Leere und eine Elektra, die, betextet von Maren Kamis, noch 20 Minuten vor sich hin Heiner Müllert, virtuoses Blabla über den nach ihr benannten Komplex und das Trauertragen. Das Ensemble lässt gelegentlich erkennen, dass es zu einer nuancierten Textgestaltung fähig ist. Aber nachvollziehbare Rollen entwickelt niemand. Der Text bleibt Material, der mehr kommentiert als gespielt wird. Das Jammern und Schaudern, das die antike Tragödie auslösen wollte, ist nicht einmal zu ahnen und wird durch Giggeln und Grinsen ersetzt. Das ist schade, denn die neuen Texte haben das Potenzial, das männerlastige Stück aufzubrechen. Dafür müsste es allerdings eine Fallhöhe geben, eine Basis, gegen die man anspielen kann. So bleibt die Münsteraner Orestie ein boulevardeskes Späßchen, ein intellektuelles Leichtgewicht am Beginn einer Intendanz, deren Spielplan weiterhin viel verspricht, nur leider zu Beginn kaum etwas einlöst.
Sagt und meint Stefan Keim. Nicht ein Leben wird von acht Darstellerinnen, sondern acht Leben von einer Darstellerin wiedergegeben. Das ist das originelle Bauprinzip eines Films über das Muttersein von Regisseurin Caroline Schmitz. Schonungslos offen wird darüber gesprochen. Anke Engelke, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Comedian, Mutter, spielt, nein, sie spricht diese acht Mütter. Sie leiht den tatsächlich existierenden Frauen, die mit Originalstimme zu hören sind, ihren Körper, ihren Mund. Sie ist Medium. Das hat schon auch was Antikisches, aber manchmal auch was Komisches, wenn sie dabei dann in der Wanne sitzt und nachdenkt. Natürlich kommt da auch Tragik und Komödie nicht zu kurz, wenn acht Frauen von ihren Kindern erzählen, vom Muttersein, von Partnerschaft, Glück und Unglück. Filmemacherin Caroline Schmitz kennt sich mit Unsagbarem, mit Tabus aus, hat das schon in einem Dokumentarfilm über Trinkgewohnheiten von Alkoholikern und über Schönheitsoperationen gezeigt und gedreht. Eine Schauspielerin gibt also acht Monologe übers Muttersein und weibliche Einzelschicksale wieder. Das ist der neue Film. Maya Elbenreich hören Sie jetzt über Frust und Lust einer Lebensaufgabe.
Anke Engelke spielt die Hauptrolle in Caroline Schmitz' neuem Film und sie spielt die Hauptrollen. Acht Müttern leiht sie ihren Körper. Die Erfahrungen von acht echten Frauen zwischen 30 und 75 verschmelzen im Schauspiel von Anke Engelke zu einer Figur. Regisseurin Caroline Schmitz hatte mit ihnen zuvor Interviews geführt, hatte sie erzählen lassen von Last und Lust des Mutterseins.
Ich habe mich dafür entschieden, eben diese Frauen nicht zu zeigen, die auch nur ausschnittsweise zu Wort kommen zu lassen. Es werden ja keine ganzen Einzelschicksale erzählt, sondern nur Ausschnitte aus dem Leben der Frauen. Das habe ich sozusagen zu einem Monolog zusammenmontiert und Anke Engelke hatte dann die Aufgabe, diese Texte zu verinnerlichen und lippensynchron mitzusprechen. Aber hören tut man die Originalstimmen.
Der Kinderwunsch war so massiv. Ich glaube, der war zeitweise fast größer als die Liebe zu meinem Mann.
Mit großer Offenheit berichten die Frauen. Vom Kinderwunsch bis zum Kinderhass. Auch von Hochgefühlen, aber meist von Verzweiflung. Von Sorgen und Sehnsüchten, Genervtheit, Kraft und Ratlosigkeit. Sie erzählen überraschend abgeklärt. Wie aus weiter Entfernung scheinen sie sich zu erinnern an Schwergewichtiges wie Banales.
Jetzt brachten die mir mein Kind in den nachdem es geboren war, und ich gucke die an und sage, das ist, jetzt weiß ich, warum die mir das Kind beinahe den ganzen Tag vorenthalten haben. Das ist eine Missgeburt, die hat ja gar keine Wimpern. Und irgendwann kam dann so ein ganz kleines Spitzchen da raus. Oh, habe ich gedacht, jetzt ist ja doch noch alles gut.
Während Anke Engelkes Mund dieses Wochenbetterlebnis so nacherzählt, als würde sie sich an das Neugeborene in ihrem Arm erinnern, waschen ihre Hände einen Fleck aus der Bluse. Die fiktive Figur, die alle Berichte in sich vereint, der Körper, aus dem die Stimmen der acht Mütter sprechen, durchlebt den Alltag einer Schauspielerin. Morgens sitzt sie in der Badewanne, dann zieht sie sich an, fährt mit dem Auto zur Probe ins Theater, kümmert sich, wieder zu Hause, um die Wäsche, cremt sich abends auf dem Sofa sitzend die Füße ein und geht zu Bett. Mit großer Unaufgeregtheit verrichtet sie ihre Aufgaben und dabei erzählt sie von den kleinen Katastrophen und den großen Krisen des Mutterseins.
Ich gehe manchmal raus und schließe mich in mein Zimmer ein, damit ich nicht handgreiflich werde. Ich muss dann rausgehen, sonst könnte wirklich was passieren. Ja? Ich kann mich dann kaum unter Kontrolle halten, ich kann es nicht glauben.
Die Schauspielerin Anke Engelke spielt eine Schauspielerin. Wie ein Medium ist sie durchlässig für all die Monologe. Sie ist eine Frau und sie ist alle acht Frauen. Und weil sie meist nicht in die Kamera blickt, uns, ihr Publikum, also nicht direkt anspricht, stellt sich die Frage, wähnt sie sich in einem imaginären Beichtstuhl, wo sie all das mal rauslassen darf, was zum Bild der liebenden und stolzen Mutter so gar nicht passt? Ungefiltert und manchmal auch beachtlich unreflektiert kommt hier auf den Tisch, was sonst vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Deshalb ist Caroline Schmidts Mutterfilm ein großes Erleichterungsschauspiel und ein ganz eigenes Genre, in dem Originaltonauthentizität und dargestellte Künstlichkeit ineinander aufgehen. Getragen wird es von der genialen Anke Engelke, die ungeglätteten Monologe mit ihren kleinen Verhasplern und sprecherischen Eigenarten lässt sie förmlich durch sich hindurchlaufen und verzichtet dabei auf übermäßige Kommentierung.
Die Geburt meines Sohnes, ich sage bis heute, das war der größte Glücksmoment in meinem Leben. Was Größeres kann ich mir nicht vorstellen, dass ich noch was Größeres erlebe.
Stell dich mal ein bisschen nach rechts, bitte, ja?
Der Theaterregisseur, der hier mit Anweisungen eingreift, wenn das Mutterglück Überhand nimmt, ist einer der ganz wenigen anderen Akteure. Filmregisseurin Caroline Schmidt sagt, sie habe eine autonome Figur zeigen wollen, die ein selbstbestimmtes Leben führe. Es wirkt, als habe sie den geplagten Mutterstimmen eine Auszeit geben wollen. Und die Väter, die kommen nicht gerade gut weg, glänzen durch Abwesenheit und Verantwortungslosigkeit. Das aber sei keine Absicht, so Caroline Schmidt. Vielleicht gibt sie ja auch den Vätern mal eine Stimme. Die passende Filmform dafür hat sie schließlich gefunden.
Sagt Maja Elmenreich über Mutter. Ein neuer Film im Kino von Caroline Schmitz. Anke Engelke war übrigens am vergangenen Sonntag auch in unserer Sendung Zwischentöne im Deutschlandfunk zu Gast. Und nachhören kann man das natürlich bequem in der DLF-Audiothek-App. Wie wird das Nachkriegseuropa eigentlich im Film erinnert aus den Jahren eben nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 50er Jahre? Welche genreübergreifenden Dokumente gibt es da? Das fragte ein Forschungsprojekt, angesiedelt an der Frankfurter Goethe-Universität. Gestern war Vorführung im Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt am Main über Zerstörung und Wiederaufbau. Eine Ausstellung zu Filmen über Nachkriegseuropa, der Dokumentarfilm in der visuellen Nachkriegskultur. Dazu gibt es auch eine Online-Ausstellung unter europeanfilmgateway.eu mit Zeitzeugengesprächen. Das Ganze sogar in 5 Sprachen. Den Filmwissenschaftler und Mitveranstalter Johannes Praetorius Rhein habe ich gefragt, was ist das denn für Material? Wo haben Sie das her?
Ja, mit unserem Projekt haben wir nicht-fiktionale Filme aus ganz Europa uns angeschaut. Filme, die im zeitlichen Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg stehen. Das heißt, der Untersuchungszeitraum waren 1945 bis 1956. Das heißt, heute versteht man dokumentarische Bilder oft als so eine Art Abbild der Wirklichkeit. Und zwar ist aber wichtig, die Filme in ihrem jeweiligen Kontext zu sehen, als Genres. Das heißt, wir haben uns klassische Dokumentarfilme angeschaut, die in dem Fall aber auch oft irgendwie Lehrfilme sind, Werbefilme sind, die als Vorprogramm im Kino gelaufen sind, Wochenschauen, in denen Aktualitäten berichtet worden sind, aber eben auch, was uns wichtig war, als ein Kontrapunkt dazu auch Amateurfilme mit reinzunehmen, der eben in dieser Zeit auch wichtig wird und eine andere Perspektive mitbringt. Und diese verschiedenen Formen des nicht-fiktionalen Films haben wir alle untersucht und mit besonderem Blick eben auf den Wiederaufbau Europas, wobei wir den Wiederaufbau weit gefasst haben. Das heißt, einerseits geht es dabei um den Wiederaufbau im engeren Sinne, das heißt den physischen Wiederaufbau der europäischen Städte, aber durchaus auch weiter verstanden als einen sozialen, kulturellen und politischen Wiederaufbau, der in ganz Europa stattgefunden hat und eben in diesen 10 Jahren, in dieser Dekade, einen ungeheuren Wandel bedeutet hat.
Was wird da gezeigt? In meiner naiven, vorurteilsbeladenen Auffassung würde ich jetzt mal sagen, Trümmerfrauen, das zerstörte Dresden, klären Sie mich auf.
Ja, das sind... Wir sehen viele Bilder, die auch einem breiten Publikum vertraut sind. Zerstörte Städte, Trümmerberge, die Räumung dieser Trümmer. Sie haben die Trümmerfrauen gerade angesprochen. Dann aber auch eben gerne Männer auf Baustellen, in die Höhe schießende Neubauten, Baugerüste. Ikonisch gewordene Bilder, die jeder kennt, in dem diese Zeit markiert wird. In den 50er Jahren wandelt sich das dann eben einen Wohlstand, neuen Wohlstand in Europa. Das Automobil gehört dann dazu, dazu gehören die Neubauten in den Städten, dazu gehören die Frauen, die dann wieder vermehrt im privaten Raum in der Küche auftauchen, nicht mehr so sehr in den Trümmerbergen. All diese Sachen sind, Bilder sind, tauchen in diesen Filmen auf und das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir diese Bilder in ihrem Originalkontext zugänglich machen. Wir haben eine Online-Ausstellung erarbeitet, die einem breiten Publikum zugänglich ist.
Wer zeigt da was? In welcher Absicht? Also, sind das pädagogische Re-Education-Stücke, um die Deutschen in die Völkergemeinschaft wieder einzubinden und zu demokratisieren? Sind das agitatorische Amateurfilme? In welcher Absicht wird das gezeigt? Denn Erinnerungsfindung, sich erinnern, heißt ja auch immer Erinnerungserzeugung.
Ja, auf jeden Fall. Wer wen adressiert, wer diese Filme dreht, wer da was zeigt, ist eine zentrale Frage für alle diese Filme, weshalb es uns irgendwie auch wichtig ist, sozusagen diese als historische Quellen sichtbar zu machen und nicht eben als dokumentarische Bilder, wobei wir wirklich alle Fälle dabei haben. Also natürlich haben wir die von Ihnen genannten Re-Education und dann Reorientation und dann Marshall-Plan-Filme dabei, also Filme, die stark von Alliierten und dann vor allem auch von amerikanischen Geldern finanziert waren und versucht haben, dann später auch so eine kalte Kriegsrhetorik geprägt haben. Wir haben natürlich auf der anderen Seite, wir sind die Filme aus der DDR und aus der Tschechoslowakei untersucht, sodass wir eben auch den anderen Blick haben, was ein Material, was ich persönlich total interessant fand, waren auch Filme, die von den kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich produziert worden sind. Also wir hatten, unser Projekt hat vier Partner, besteht aus 4 Partnereinheiten, wir hatten ein Team aus Prag, ein Team aus Paris, ein Team aus Gorizia in Italien und eben unser Team in Frankfurt. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Blicke und auch ganz unterschiedliche Adressierungsformen. Und was für mich spannend zu sehen war, dass es in Italien und in Frankreich eben auch starke kommunistische Parteien gab, eine Perspektive, die ja in Westdeutschland dann komplett gefehlt hat. So, das ist sozusagen diese Perspektivteilung, hier ist die östliche Perspektive, hier ist die westliche Perspektive, nicht immer so starr und statisch ist, wie man meint. Und das war ein für mich persönlich ein spannender Eindruck. Ich würde sagen, das ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Projekts, dass wir damit eine Struktur geschaffen haben, die es erlaubt, diese Art von Filmerbe, der nicht-fiktionale Film der Nachkriegszeit, in der inhaltlichen und formalen Vielfalt zu sehen, aber, und das ist uns eben besonders wichtig, immer auch im Kontext von Materialien aus anderen europäischen Ländern. Die Filme des Wiederaufbaus sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark immer im lokalen Kontext wahrgenommen worden. Ein Hauptergebnis unseres Projekts ist, dass wir eine Struktur geschaffen haben, die es erlaubt, diese Filme in dem europäischen Kontext zu erkunden.
Gibt es bei der Sichtung der Filme so einen Überraschungsmoment, wo Sie sagen, Gott, das ist eine Perspektive, die ist mir noch nie aufgefallen, was weiß ich, die Reparationsbemühungen, die Deindustrialisierung vielleicht aus der italienischen, tschechischen, französischen Perspektive?
Ein toller Moment für mich war ein Film, den ich, eine deutsche Produktion, die ich lange gesucht habe in den deutschen Archiven. Der einzige Film aus Westdeutschland, der versucht, so einen Blick über die tschechische Grenze in den 50er Jahren zu werfen. Ich habe den lange gesucht und nirgendwo gefunden. Und der tauchte dann plötzlich in einem italienischen Archiv und auch in der italienischen Sprachfassung auf als La Frontiera. Das ist für mich so ein Moment, wo sich die europäischen Zusammenhänge, die historisch bestanden haben, aber eben die als so eine tolle Frucht der europäischen Zusammenarbeit heute gezeigt hat. Das war toll. Und ein anderer Überraschungsmoment waren vielleicht auch die Filme von Ernst Hirsch, der uns auch ein ganz tolles Interview als Zeitzeuge gegeben hat, der einer der wenigen unabhängigen Kameramänner in der DDR war und der in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren als Lehrling angefangen hat, Filme zu machen, und zwar vom Wiederaufbau Dresden, und der eine ganz eigene unabhängige Perspektive eben auf diese Zeit und auf diesen Wiederaufbau hat. Der hat mich auch sehr überrascht, und das ist ein Material, das man eben über das European Film Gateway findet und euch jedem nur empfehlen kann.
Sagt Johannes Praetorius. Er hat das Forschungsprojekt über Dokumentarfilme im Nachkriegseuropa mit zu verantworten. Hier fehlt etwas, die Kulturmeldung. Henning Hubert hat sie.
Zum Abschluss der dreitägigen Kulturkonferenz der UNESCO in Mexiko-Stadt haben Vertreter von 48 Staaten gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine protestiert und den Rückzug gefordert. Als sich der russische Vertreter daraufhin zu Wort meldete, verließen Dutzende Delegierte vorübergehend den Saal. Nicht so die deutsche UNESCO-Kommission. Wie der deutsche UNESCO-Botschafter Peter Reuß uns sagte, habe man gegenüber Russland deutliche Worte gefunden.
Das Thema des russischen Angriffskrieges und jetzt der falschen Annexion von Gebieten im Osten der Ukraine hat natürlich auch die Konferenz in Mexiko überschattet. Und nachdem der Kulturminister Russlands kulturellen Genozid gegenüber Russen vorgeworfen hat, mussten wir natürlich einschreiten und dagegen Stellung beziehen. Wir haben im Dialog sofort das Wort ergriffen. Wir hatten das Recht auf eine Antwort und haben klargemacht, was in der Ukraine seit 24. Februar geschieht, dass auch Kulturgüter zerstört werden, Museen, Schulen, Universitäten, Denkmäler, und haben sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass dieser Angriff, diese Invasion, dieser blutige Krieg sich unter keinen Mitteln rechtfertigen lässt.
Außerdem ging es auf der Konferenz um eine bessere Förderung für die Kultur- und Kreativwirtschaft mit weltweit 48 Millionen Jobs. Besonders nach der Corona-Pandemie müsse Kultur als globales öffentliches Gut anerkannt werden. Peter Reuß mit künftigen Zielen, die dem UNO-Generalsekretär unterbreitet werden sollen.
Nach 2030 müssen wir uns überlegen, wie können wir die nachhaltigen Entwicklungsziele erweitern. Und da sollte die Kultur unbedingt dabei sein, weil Kultur und Kulturpolitik die Möglichkeit hat, grenzüberschreitend zu wirken und mit ihren Möglichkeiten alle anderen Entwicklungsziele zu verstärken.
Wie das aussehen soll, da wurde die deutsche Delegation bei der UNESCO-Konferenz als Mittlerorganisation einmal konkret mit einem Labeling-Vorstoß.
Wir haben einen Vorschlag gemacht in einem Side-Event der Konferenz zusammen mit der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Goethe-Institut, in dem wir vorschlagen, die erfolgreiche Praxis von Fair Trade zu übertragen auf Kultur. Fair Trade in Culture oder Fair Culture. Das heißt, so ähnlich wie die Schokolade, die Ihnen doppelt gut schmeckt, weil sie einmal die gute Schokoladequalität hat und zum anderen Sie das Gefühl haben, den Kakaobauern zu kennen, der das unter guten Bedingungen herstellen konnte. So wollen wir im Kulturbereich wissen, dass kreative Industrien durch ein Labeling nachweisen können, dass soziale Mindeststandards eingehalten werden, Menschenrechte, das geistige Eigentumsrecht gewahrt bleibt und unsere Märkte geöffnet werden für diese Produkte.
So der deutsche UNESCO-Botschafter Peter Reuß aus Mexiko-Stadt gegenüber Kultur heute. Brot und Spiele waren seine Sache und so hieß auch sein Hauptwerk. Wer wissen will, wie sich die Reichen in der Antike an der Macht halten konnten, der kommt bis heute um den französischen Altertumsforscher Paul Venn nicht herum. Den Getreidepreis für alle stabil halten und Amphitheater bauen. Für Venn deutlichster Ausdruck von Selbstverwirklichung der Honoratioren einer antiken Stadt. Er lieferte auch Erhellendes zu Pompeji und zu Palmyra und schrieb über seine enge Freundschaft mit dem Philosophen Michel Foucault. Viel zitiert und etwa von Golo Mann adaptiert ist Venns Auffassung, dass die Geschichtsschreibung der wahre Roman sei. Am wichtigsten war seine Professur für römische Geschichte am Collège de France ab dem Jahr 1976. Zuletzt erschien seine Schrift, und die wurde mit dem Prix Femina ausgezeichnet, seine Autobiografie »Und in der Ewigkeit werde ich mich nicht langweilen«. Sein Leben ist vorgestern zu Ende gegangen. Althistoriker Paul Wendt starb im Alter von 92 Jahren.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert. Am Mikrofon von Kultur heute war Michael Köhler. Nach uns die Nachrichten, dann ein Thema in den Informationen am Abend. Die Gaspreisbremse, sie wird gefordert.